DW Menschen und Märkte.
Porsche Hauptversammlung ohne Piech, aber mit einem Bekenntnis zu VW. BMW Hauptversammlung, Aktionäre sind sauer auf einen Tabubruch des Managements. Der IWF-Trick, wie sich Griechenland vorübergehend selbst aus dem Sumpf zieht. Und schließlich geschehen noch Zeichen und Wunder. Italien lässt die Rezession hinter sich. Das sind die Themen in unserem Wirtschaftspodcast. Ich bin Rolf Wenkel. Hauptversammlungen von Aktiengesellschaften sind normalerweise eine ziemlich trockene und langweilige Angelegenheit. Es sei denn, man ist selbst Aktionär und aus irgendwelchen Gründen sauer auf den Vorstand. Dazu hatten die Porsche-Aktionäre allerdings kaum einen Anlass. Der Autobauer hat prächtig verdient. Trotzdem war das Medieninteresse groß, denn Ferdinand Piëch sitzt auch im Aufsichtsrat der Porsche SE. Kommt er oder kommt er nicht, war die Frage. Lutz Heiser.
Der Stuhl von VW-Patriarch Ferdinand Piëch blieb leer bei der Hauptversammlung der Porsche Automobil Holding SE in Stuttgart, der Piëch als Aufsichtsrat nach wie vor angehört. Doch seine Teilnahme hatte der 78-Jährige erst heute früh kurzfristig absagen lassen. Auch an der Aufsichtsratssitzung der SE gestern hatte Piëch nicht teilgenommen, was bisher äußerst selten vorgekommen sei, hieß es. Dafür nahm kurz vor Veranstaltungsbeginn der amtierende Vorsitzende des Aufsichtsrats der Porsche SE, Wolfgang Porsche, noch einmal Stellung. Auch zum Machtkampf um die VW-Spitze.
Ich kann Ihnen nur versichern, dass wir auch in Zukunft unsere Verantwortung für Volkswagen und für die 600.000 Menschen wahrnehmen werden.
Und auf die Nachfrage einer Journalistin, ob sich dieses Verantwortungsbewusstsein der Eigentümerfamilien auch auf seinen Cousin Ferdinand Piëch beziehe, fügte Wolfgang Porsche nach einer kurzen Nachdenkpause an.
Wahrscheinlich, ja.
Ferdinand Piëch war erst im vergangenen Monat nach einem Machtkampf um VW-Chef Martin Winterkorn vom Aufsichtsratsvorsitz bei Volkswagen zurückgetreten. Der Firmenpatriarch hatte seinem langjährigen Vertrauten Winterkorn öffentlich das Vertrauen entzogen und ihn dadurch versucht zu demontieren. Doch im VW-Aufsichtsrat konnte sich Piëch damit nicht durchsetzen und zog die Konsequenzen. Nun versuchen Porsche SE Aufsichtsratschef Wolfgang Porsche und VW-Chef Winterkorn auf der Porsche SE Hauptversammlung in Stuttgart erneut die entstandenen Wogen zu glätten. Winterkorn, der auch Vorstandschef der Porsche SE ist, blickte nach vorne und erklärte in Stuttgart:
Sie können davon ausgehen, dass auch das Jahr 2015 ein gutes Jahr werden wird. Und wir werden dafür sorgen, dass Ruhe einkehrt. Und werden zusammen mit unseren vielen Marken ein erfolgreiches Geschäftsjahr auch im Konzern erleben.
Weniger optimistisch, dass nun wieder Ruhe in den VW-Konzern einkehrt, der letztlich seit dem gescheiterten Übernahmeversuch von VW durch Porsche 2008-2009 zu etwas über der Hälfte der Porsche-Beteiligungsgesellschaft Porsche SE gehört, zeigten sich die Aktionäre am Rande der heutigen Hauptversammlung.
Ich denke, gerade da Piëch ja auch Eigentümer ist, dass da noch was kommen wird. Wahrscheinlich erst nach der Hauptversammlung und vielleicht auch nicht so offensichtlich für uns, sondern das wird eher hinter den Kulissen, wird er sich jetzt besser vorbereiten und seine Mannschaft zusammenholen, aber da kommt noch was.
Piëch ist halt tatsächlich so ein Patriarch, der seinen Kopf durchsetzen will und wenn es nicht nach ihm geht, dann ist er irgendwie sauer.
Immerhin können sich die Aktionäre der Vorzugsaktien nun über eine Dividende von 2 Euro und 1 Cent freuen. Die Porsche SE verdiente in den ersten 3 Monaten des Jahres rund 870 Millionen Euro nach 728 Millionen Euro im Vorjahr. Zudem hat die Beteiligungsgesellschaft nach wie vor 2,25 Milliarden Euro an liquiden Mitteln auf der hohen Kante. Jede Menge Geld also, mit der die Porsche SE nun weitere Übernahmen plant. Andererseits sieht sich der Konzern noch mehreren Schadensersatzklagen von US-Hedgefonds gegenüber. Diese haben die Porsche SE auf gut 5 Milliarden Euro verklagt, weil sie sich durch die Abläufe der versuchten und letztlich ja gescheiterten VW-Übernahme vor rund 7 Jahren geschädigt fühlen. Ende Juli werden sich der damalige Porsche-Chef Wiedeking und sein damaliger Finanzvorstand Hertha wegen des Verdachts der Marktmanipulation in einem Strafprozess vor dem Landgericht Stuttgart verantworten müssen. Auch dies Überbleibsel der Übernahmeschlacht um VW.
Soweit Lutz Heiser. An diesem Mittwoch hat noch ein anderer deutscher Autobauer seine Aktionäre zur Hauptversammlung eingeladen, BMW in München. Und auch hier haben die Aktionäre eigentlich keinen Grund zur Klage. Der Konzern hat das 5. Jahr in Folge mit Rekorden abgeschlossen. Trotzdem sind viele Aktionäre sauer, weil der scheidende Konzernchef Norbert Reithofer ohne eine Schamfrist direkt auf den Chefsessel des Aufsichtsrats wechselt. Ein Tabubruch, der eigentlich laut Aktiengesetz gar nicht zulässig ist. Gabriel Wirth.
Eigentlich hätte die BMW-Hauptversammlung, wie die Jahre zuvor, recht harmonisch verlaufen können. Anteilseigner und Aktionärsschützer haben wohl kaum einen Grund zur Klage. Der Münchner Autohersteller hat das fünfte Rekordjahr in Folge hinter sich und auch der Start in dieses Jahr verlief erfolgsversprechend. Doch gibt es Kritik am scheidenden Vorstandsvorsitzenden Norbert Reithofer. Konkret bemängeln Aktionärsvertreter, dass Reithofer direkt den Vorsitz des Aufsichtsrats übernehmen will. Ingo Speich, Portfolio-Manager bei Union Investment, ist dagegen.
Weil wir der Meinung sind, dass ein Aufrücken unmittelbar in den Vorsitz des Aufsichtsrates der falsche Schritt ist. Eine reguläre Mitgliedschaft im Aufsichtsrat, also ein normales Mitglied, die wäre vertretbar. Herr Reithofer ist zu nah am operativen Geschäft. Was heißt das? Herr Reithofer hat Entscheidungen getroffen, die er jetzt selbst beaufsichtigt und bewerten muss. Und das kann eben nicht sein.
Und eigentlich ist es vom Aktiengesetz her nicht erlaubt. Diesem Gesetz nach sollte ein Vorstandschef nicht gleich in den Aufsichtsrat wechseln, sondern eine zweijährige Pause einlegen, die sogenannte Cooling-Off-Phase. Doch eine Ausnahme gibt es, und zwar, wenn mehr als 25% der Aktionäre für einen sofortigen Wechsel stimmen. Dies trifft hierzu. Reithofer hat die Zustimmung der Familie Quandt, die zusammen rund 47% der Stimmrechte an dem Unternehmen hält. Das ist der Grund, warum Daniela Bergdolt von der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz dieser Personalie zustimmt, mit Bauchschmerzen, wie sie sagt.
Das geht einfach nicht. Also das ist ein Tabubruch. Man darf nicht vom Vorstandsvorsitzenden in die Position des Aufsichtsratsvorsitzenden wechseln. Wir stimmen letztlich nur deshalb nicht dagegen. So rum ist es wohl richtig, weil wir glauben, dass wir damit nichts ausrichten können. Hier haben wir ein besonderes Unternehmen. Wir haben ein familiengesteuertes Unternehmen, eine Familie Quandt, die auf dieser Hauptversammlung die Mehrheit haben wird. Also wir werden nichts verhindern können.
Der scheidende Aufsichtsratschef Joachim Mielberg hat die Vorgehensweise zu Beginn der Hauptversammlung verteidigt. Die profunden Kenntnisse von Reithofer sollten der BMW Group erhalten bleiben und in einer Schlüsselrolle dem Konzern zugutekommen. Überraschend meldete sich auch der sonst eher öffentlichkeitsscheue Großaktionär und Aufsichtsrat Stefan Quandt zu Wort und auch er strich die Expertise des scheidenden Vorstandschefs hervor. Ein Mitschnitt dieser beiden Reden war nicht erlaubt. Dafür nutzte Reithofer zum Abschied als Vorstandsvorsitzender selbst nochmal die Gelegenheit, seine Verdienste seit dem Amtsantritt hervorzustreichen.
Wir denken und handeln langfristig. Mit der Strategie Number One hat sich der Konzern von 2007 bis 2014 dynamisch entwickelt. Der Absatz ist um über 40% gestiegen. Der Umsatz hat sich um 44% erhöht. Das Ergebnis vor Steuern hat sich mehr als verdoppelt und die BMW-Stammaktie hat sich fünfmal besser entwickelt als der DAX. Die BMW Group hat ein neues Leistungsniveau erreicht.
Für seinen Nachfolger Harald Krüger, der nach der Hauptversammlung den Chefsessel übernimmt, wird es keine leichte Aufgabe. Zum einen sind die Fußstapfen, die Reithofer hinterlässt, sehr groß. Zum anderen sind die Zeiten auch für BMW schwieriger geworden. So scheint der bisherige Boom in China auszuklingen. Einst belächelte Wettbewerber wie Jaguar, Volvo und Maserati greifen mit einer Modell- und Qualitätsoffensive BMW an. Darüber hinaus müssen auch die Münchner in den kommenden Jahren den CO2-Ausstoß ihrer Flotte dramatisch senken, fordern die Gesetzgeber.
Wer unseren Podcast von gestern gehört hat, der ist bereits über das Wesentliche informiert. Griechenland hatte sich gestern eines Tricks bedient, um seine Schulden beim Internationalen Währungsfonds IWF zu begleichen. Athen hat einfach ein Notfallkonto, das es beim IWF hat, geplündert. Nun ist die Verblüffung in Brüssel groß. Ralf Siener.
Sie staunen nicht schlecht, die Griechenland-Experten der EU-Kommission und der Brüsseler Arbeitsgruppe der Euro-Finanzminister, darüber, wie die Tsipras-Regierung mit buchstäblich allen verfügbaren Tricks versucht, so lange wie möglich ihre Schulden und Schuldzinsen bei den internationalen Kreditgebern zu bezahlen. Zum Beispiel ihren Kredit in Höhe von exakt 767.309.994 Euro an den Internationalen Währungsfonds. Dazu griff die Athener Regierung nach eigenen Angaben auf eigene IWF-Reserven zurück. 650 Millionen Euro kamen von einem griechischen Konto beim Internationalen Währungsfonds in Washington, das für Notfälle gedacht ist. Aus Sicht der Tsipras-Regierung und des IWF ist dieser Notfall angesichts der griechischen Kassenlage gegeben. Und deshalb erhob niemand beim Währungsfonds in Washington irgendwelche Einwände.
So we are for our part completely committed.
Der IWF fühlt sich stark verpflichtet, Griechenland zu helfen, damit die Ziele des Hilfsprogramms erreicht werden.
The objectives of the program.
Betont IWF-Chefin Christine Lagarde. Allerdings muss die Tsipras-Regierung irgendwann ihr Notfallkonto beim Internationalen Währungsfonds wieder auffüllen. Um die Kreditgunst des IWF nicht zu verspielen, muss die Tsipras-Regierung außerdem einen Haushaltsüberschuss erzielen. Die Staatseinnahmen müssen also über den Staatsausgaben liegen, wobei Schuldzinsen und Kreditrückzahlungen bei diesen Ausgaben nicht mitgerechnet werden. Andernfalls, so betonte Wolfgang Schäuble in Brüssel, gelte Griechenland nicht mehr als fähig, seine Schulden zu tragen.
Ohne eine finanzielle Tragfähigkeit, wird der IWF sagen, ist es nicht. Das ist eine Voraussetzung dafür.
Wenn der IWF aber aus dem Boot der Griechenland-Geldgeber aussteigt, dann gibt es nach Einschätzung von Wolfgang Schäuble auch keine deutschen und keine europäischen Kredite mehr für Griechenland, weil dann sowohl der Deutsche Bundestag wie auch andere nationale EU-Parlamente sagen würden,
ohne den IWF gibt's gar nichts.
Um sich den IWF und damit auch die Europäische Union als Kreditgeber zu erhalten, muss die Tsipras-Regierung also mehr einnehmen, zum Beispiel an Steuern und an Privatisierungserlösen, als sie unter anderem für Sozialleistungen, Renten und für die Gehälter von Staatsangestellten ausgibt. Zu einer solchen Sparpolitik aber ist weder der linke Flügel der Syriza-Regierungspartei bereit, noch der diesem Flügel angehörende Wirtschaftsberater von Griechenlands Premier Tsipras. In der nordrhein-westfälischen Landesvertretung in Brüssel betonte Tsipras-Berater Theodoros Paraskevopoulos, es werde weder die von der EU geforderten Privatisierungen geben, denn das bedeutet den Ausverkauf griechischen Vermögens, noch Entlassungen im öffentlichen Dienst oder Lockerungen beim Kündigungsschutz, denn die würden Griechenland nur in eine neue Rezession drücken.
Um Italien ist es in jüngster Zeit ruhig geworden, aber Baustellen gibt es immer noch mehr als genug. Die Industrieproduktion ist in den letzten Jahren gesunken, vergleicht man das mit den Zahlen vor der Finanzkrise. Das Pro-Kopf-Einkommen wird weniger und die Zahl der Arbeitslosen steigt. Italien ist die drittgrößte Volkswirtschaft in der Eurozone. Heute kamen gute Nachrichten aus Südeuropa. Die längste Wirtschaftsflaute in Italiens Nachkriegsgeschichte ist vorbei. Aber wie ist es um Italien bestellt? Einschätzungen von Investoren und Analysten hat Ulla Herrmann eingefangen.
Die Nachrichten aus Italien klingen erfreulich. Europas drittgrößte Volkswirtschaft wächst wieder. Um 0,3% im ersten Quartal. Es ist das erste Plus seit 4 Jahren. Volkswirt Nikolaus Heinen von der Deutschen Bank warnt jedoch, man solle sich nicht täuschen lassen.
Also eine Schwalbe macht noch keinen Sommer. Kurzfristig mögen die billigen Ölpreise und der günstige Außenwert des Euros geholfen haben, dass das erste Quartal dieses Jahres in Italien jetzt so positiv ausgefallen ist. Aber natürlich steht Italien noch vor einem riesengroßen Berg an Aufgaben.
Italiens Staatsschulden sind weiterhin immens hoch. Seit der Finanzkrise 2008 ist die Industrieproduktion in Europas drittgrößter Volkswirtschaft um ein Viertel gesunken. Zudem ging das Pro-Kopf-Einkommen stark zurück, vor allem aber hat sich die Arbeitslosigkeit verdoppelt.
Italien hat seit jeher das Problem, dass Reformen, die angekündigt und verabschiedet werden, nicht richtig umgesetzt werden. Und das droht auch mit Blick auf die Arbeitsmarktreformen, die zurzeit in der Luft liegen.
Italien hat also eine Menge Baustellen. Deshalb auch kein Überschwang beim Chefvolkswirt der ING-DiBa Carsten Pceschi.
Italien ist ein bisschen der stagnierende Riese vom Euroraum. Die dümpeln seit Jahren dahin. Immer wieder eine kleine technische Rezession. Das Wachstum zieht nicht stark an.
Zudem sanken in Italien die Preise wieder überraschend. Auch das ein Alarmsignal für eine kranke Wirtschaft. Dennoch, Stefan Mütze, Volkswirt bei der Landesbank Helaba, gibt sich optimistisch für das Land.
Wichtig ist, dass es konjunkturell bergauf geht und das scheint mir schon der Fall zu sein. Wir erwarten in diesem Jahr ein Wachstum, unterdurchschnittliches Wachstum von 0,6 bis 0,8%.
Ob Wendepunkt in Italien oder nicht, das Land hat Fortschritte gemacht. Die Wachstumsschere zu den soliden Euro-Staaten aber, sie bleibt unvermindert hoch.
Das war Ulla Herrmann aus unserem Börsenstudio in Frankfurt und das war es auch in unserem Wirtschaftspodcast am Mittwoch. In der Technik war Jan Eisenberg, ich bin Rolf Henkel. Tschüss und danke fürs Ohr.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter www.dw.de/wirtschaft.